Wir müssen unsere österreichischen Traditionen und Werte schützen. Deshalb Kreuz zurück ins Klassenzimmer, Nicolo im Bildungsplan verankern und ein Härte-Werte-Paket inklusive Kopftuchverbot. All das will zumindest die ÖVP.
Aber geht das politisch und vor allem geht das rechtlich und fördert das wirklich die Integration? Das ist eins unserer Themen heute in Beide Seiten live. Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
Ja, außerdem werfen wir aber auch noch einen Blick in die aktuellen Koalitionsverhandlungen. Kajan Greiner von der SPÖ ist unser Gast, zuvor bei uns im Studio, allerdings unsere Kolleginnen vom Puls 24, Manuela Reidl, schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo, hallo.
Und Alina Nahler.
Hallo, schönen Abend.
Ja, was Kajan Greiner da verhandeln muss, das hat das Zeug dazu, die Verhandlungen wirklich zu sprengen, denn zwischen SPÖ und ÖVP ist der Streit um die Steuern immer noch ungelöst.
Ja, die SPÖ, die fordert ja bekannterweise Erbschafts- und Vermögenssteuern. ÖVP und Neos sagen nein, doch jetzt könnte es einen Ausweg geben. Kanzler Karl Nehammer schließt nämlich jetzt eine Erhöhung der Grundsteuer nicht mehr aus. Aber Manu, was würde denn jetzt da dafür sprechen?
Nun ja, die Grundsteuer ist eine Steuer, die es schon gibt. Das heißt, das wäre eine gesichtswahrende Variante für Karl Nehammer, der ja immer gesagt hat, keine neuen Steuern. Und jetzt kann er argumentieren, das ist ja keine neue Steuer. Ich meine, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher werden sich natürlich trotzdem denken, dass das ein rhetorischer Schmäh ist, aber nichtsdestotrotz. Die Grundsteuer ist bereits eingeführt in Österreich. Sie liegt jetzt für ein Einfamilienhaus durchschnittlich zwischen 180 und 240 Euro pro Jahr. Also eine durchaus verkraftbare Belastung, meinen da auch Wirtschaftsforschende. Und man könnte sie total reformieren und statt dieser 150 Millionen im Jahr, die man jetzt damit einnimmt, den doppelten Betrag reinholen. Das ist das Argument von WirtschaftsexpertInnen und von Koalitionsverhandler SPÖ-Chef Andreas Babler.
Alle Wirtschaftsforscher der letzten Tage, wenn sie die Stellungnahme noch verfolgt haben, sagen, das wird sie nicht ausgabenseitig ausgehen.
Und das ist schon das erste Hauptargument auch der SPÖ. Die will das natürlich ideologisch. Die ist ja pro Vermögenssteuern und vermögensbezogene Steuern generell. Aber Andreas Babler sagt, gerade jetzt kann man nicht dran vorbei, weil es sagen uns ja alle, unser Budget werden wir nicht sanieren, nur mit Einsparungen. Wir müssen auch schauen, wo der Staat zusätzliche Millionchen lukrieren kann. Und das wäre eine gute Möglichkeit, sagt er.
Wird natürlich alles gebraucht, wie ein bisschen Brot, jede zusätzliche Staatseinnahme. Aber wie ist zu begründen, dass die Grundsteuer so bleiben soll, wie sie ist, also nicht erhöht wird?
Die andere Seite sagt, das wäre keine Win-Win-Situation zwischen ÖVP und SPÖ, sondern eine Lose-Lose-Situation. Und warum? Weil die Grundsteuer, diese Erhöhung, eigentlich eine Vermögenssteuer durch die Hintertüre ist. Die Frage ist ja, wen trifft es? Und es trifft all jene, die Grund, Boden und Eigentum besitzen. Sprich, jeder, der eine Eigentumswohnung oder ein Haus besitzt, Bauern und auch Unternehmer. Und das ist, wenn man sich ehrlich ist, genau das ÖVP-Klientel. Und dann könnte man auch noch argumentieren, dass es nicht nur die trifft, sondern auch die Mieter und Mieterinnen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eigentumswohnung hätte, dann hätte ich auch das Recht, diese Erhöhung der Grundsteuer an meinen Mieter oder meine Mieterin über die Betriebskosten weiterzugeben. Und dann trifft es quasi wieder die einfachen Personen und nicht die, die eigentlich eine Vermögenssteuer treffen sollte. Die ÖVP ist ja eigentlich die Partei, die sagt, wir wollen dabei helfen, dass sich Menschen Vermögen aufbauen können. Wir wollen dabei helfen, dass sich jeder ein Eigenheim bauen kann, leisten kann, besitzen kann. Und diese Erhöhung der Grundsteuer wäre dann eigentlich ein Stolperstein auf diesem Weg. August Wöginger, der ÖVP-Clubobmann, hat im Juli 2023 Folgendes zu den Grundwerten der ÖVP gesagt.
Werte wie Eigenverantwortung, Freiheit, Familie, Leistung, das sind Grundpfeiler, Eigentumsbildung. Ja, das gehört zur DNA der Volkspartei und wir wollen jedenfalls als Volkspartei hier tatkräftig unterstützen, damit Eigentumsbildung möglich wird.
Das stimmt. Das ist auch im Österreich-Plan 2030 von Karl Nehammer ein großes Thema. Allerdings bestreitet ja auch niemand, dass diese Grundsteuer eine Art vermögensbezogene Steuer ist. Der WIFO-Chef sagt zum Beispiel Folgendes.
Das ist eine Vermögenssteuer, aber eben auf die Vermögenswerte, die international nicht mobil sind. Und dann kann man sagen, gut, ein sozialdemokratischer Koalitionspartner kann einen Teil dessen, was er sich wünscht, da auch realisieren. Die ist wesentlich weniger schädlich als eine Vermögenssteuer.
Da sagt eben der Wirtschaftsforscher, dieses Riesenargument der ÖVP, da entfleucht uns das ganze Kapital aus Österreich, wenn wir jetzt mit Vermögenssteuern daherkommen. Das kann man bei einer Grundsteuer nicht sagen, weil die Immobilie kann man nicht einfach so ins Ausland weiterschieben. Und das Zweite, was die SPÖ hier argumentieren würde und auch manche Wirtschaftsforschende, ist, wir sind eh so weit hinten in Bezug auf vermögensbezogene Steuern. Wir nehmen im Vergleich extrem viel Steuern ein auf Arbeit und auf Konsum, also Stichwort auch Mehrwertsteuer. Aber bei den vermögensbezogenen Steuern sind wir im EU-Vergleich unter 27 EU-Staaten an fünftletzter Stelle, weil wir so wenig daraus lukrieren. Und da ist eben das Argument, diejenigen, die sich's leisten könnten, werden zu wenig zur Kasse gebeten und sollten gerade in einem solchen Moment, wo es knautschig wird im Budget, einfach mehr beteiligt werden.
Und da sagen die NEOS wiederum auf der anderen Seite, Österreich ist ja schon ein Hochsteuerland. Du hast es angesprochen, wir haben sehr hohe Steuern. Und es wurde ja in den letzten Wochen immer davon gesprochen, sowohl von ÖVP als auch von NEOS-Seite, keine neuen Steuern.
Und eine neue Steuer ist es ja nicht.
Na, es ist eine Erhöhung einer bestehenden Steuer. Beate Meinl-Reisinger hat gestern nach dem Treffen mit Andreas Babler und Karl Nehammer im Kanzleramt Folgendes dazu gesagt, was sie denn hält von einer Erhöhung von Steuern.
Also grundsätzlich ist unser Job, und so empfinde ich den auch in der jetzigen Situation, zu sagen, wo hat denn der Staat, wo hat denn die Politik die Verantwortung, jetzt auch Effizienzen zu heben und auch sparsamer und effizienter mit dem Steuergeld umzugehen.
Also man möchte hier lieber bei den Ausgaben einsparen. Und da gibt es ja von Seiten der ÖVP auch konkrete Pläne. Also man könnte zum Beispiel den Familienbonus einsparen, den Klimabonus, die Bildungskarenz stanzen und könnte auch so sparen.
Da würden jetzt Wirtschaftsforschende sagen, das ist alles eine Augenauswischerei, da kommen wir weit nicht auf den Einsparbetrag, den es braucht. Und hier noch das Gegenargument zur Belastung. Da heißt ja wieder, man könnte diese Grundsteuerreform dazu nutzen, wirklich nur die zu treffen, denen es dann nicht wehtut. Schon jetzt ist es so, dass forstwirtschaftliches Land zum Beispiel anders besteuert wird als ein Land, wo ein Häuschen draufsteht oder ein unbebautes Bauland. Also da könnte man, das könnte man schon regeln und das wäre eine sinnvolle Einnahmequelle.
Ein letzter Satz noch dazu, was das Budget angeht, diese Steuern, also diese Grundsteuer fließt ja eigentlich in die Gemeinden und nicht in den Bund und das wäre auch noch ein Argument dafür, dass es das große Budget nicht besser machen würde, sondern den Gemeinden helfen, was ja auch nicht so schlecht wäre.
Das Geld auch brauchen.
Ja, wir sind gespannt, weil wurscht wie, es braucht das Geld, das ist vorher schon angesprochen, Thomas, also ob jetzt eben Ausgaben, Einnahmenseite oder eben beides, wir werden es erfahren, in den kommenden Wochen, Monaten, schauen wir mal, wie lange es dauert. Wir müssen jetzt zum Glück die Entscheidungen nicht treffen. Kommen wir damit jetzt aber zu unserem nächsten Thema und das ist nicht weniger spannend, denn Nikolaus, Krampus, Muttertag und auch Martinsfest, in Österreich haben wir also einige Bräuche und auch Traditionen und die ÖVP, die sieht diese Kulturgüter aufgrund von Migration in Gefahr. Und deshalb braucht es Trommelwirbel.
Ein Härte-Werte-Paket. Zumindest hat der ÖVP-Wien-Chef Karl Mara ein solches in den Koalitionsverhandlungen mit eingebracht. Und in dem werden härtere Strafen für Islamisten gefordert.
Ja, unbedingt notwendig, sagt er zumindest die eine Seite. Eine Verschärfung wäre da schon längst überflüssig, Alina.
Das möchte die ÖVP gerne. Also das Härte-Werte-Paket, so hat das Profil es genannt und so wurde es dann übernommen, besagt, dass härter gegen den politischen Islam vorgegangen werden soll. Jetzt stellt sich die große Frage, was ist eigentlich der politische Islam? Was fällt da darunter? Der Standard hat das heute recht schön aus ÖVP-Sicht zusammengefasst und schreibt, das sind Terror-Teenies, die Anschläge planen und hippe Islamisten-Influencer, die Kalifat- und Burka-Pflicht propagieren, vor allem in den sozialen Netzwerken. Und da möchte man das NS-Verbotsgesetz hernehmen als Vorlage und islamistische Inhalte, die eben zum Beispiel über Social Media verbreitet werden, strenger einschränken. Dazu hat auch Beate Meinl-Reisinger ein Interview gegeben. Da wurde ihr die Frage gestellt, braucht es ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam? Und sie hat Folgendes darauf geantwortet.
Es ist keinen Millimeter weit tolerierbar, dass sich Strömungen im Islam über den Staat, die Verfassung und Gesetze stellen. Es ist durchaus denkbar, da auch noch im Strafrecht nachzuschärfen. Das darf aber immer nur die Ultima Ratio sein.
Ja, also Beate Meindl-Reisinger spricht sich da dafür aus, für einen ÖVP-Vorschlag. Was ich aber sehr faszinierend finde bei diesem Thema ist, dass der ÖVP-Chef sich zuletzt in einem Interview gegen diesen ÖVP-Vorschlag ausgesprochen hat. Dieses Härte-Werte-Paket vom Profil so bezeichnete, das hat ja einer ausgewertet, der auch so ein bisschen ein Social-Media-Star ist, dazu komme ich gleich, der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer. Und dann ist er von Corinna Milborn, von unserer Infodirektorin, gefragt worden, Karl Nehammer, sein Parteichef, braucht es ein Verbotsgesetz für den politischen Islam? Und der ÖVP-Chef hat das dazu gesagt.
Kommt ein Verbotsgesetz, ähnliches Gesetz gegen den politischen Islam, gegen Islamismus?
Das ist an und für sich in Österreich schon so. Wir haben ja ein Gesetz, das jede Form der Radikalität und damit im Sinne auch der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verbietet. Also der politische Islam somit ist verboten im Sinne dessen, dass er hier ein Kalifat errichten will. All das ist schon Rechtslage in Österreich.
Also das ist mehr oder weniger das Argument, das Karl Nehammer lustigerweise selber einbringt und das auch Strafrechtsexpertinnen eigentlich durch die Bank vorgebracht haben, dass das reine Symbolgesetzgebung wäre und dass man damit nur totes Recht erzeugen würde. Denn es gibt schon Paragraphen im Strafgesetzbuch, die es verbieten, das Kalifat zu verherrlichen. Die Sittenwächtertum, das wird als Nötigung eingestuft, das könnte man damit ahnden und bestrafen. Also da wird der ÖVP mehr oder weniger oder Karl Mahrer vorgeworfen, dass das rein populistisch symbolisch wäre, was er da in Auftrag gibt oder fordert.
Ich habe mir dazu heute noch ein ganz konkretes Beispiel angeschaut, weil dieser Begriff des politischen Islams umfassend ist und sich viele schwer damit tun. Sven Hergovich übrigens, der SPÖ-Chef von Niederösterreich, hat dazu gesagt, er sieht mögliche Gesetzeslücken im Kampf gegen den religiösen Extremismus. Also hier verschwimmen anscheinend auch die Seiten zwischen ÖVP und SPÖ. Ein großes Problem sind aber die sogenannten salafistischen Influencer. Ich habe mich da heute mal durch TikTok gescrollt und habe so einen islamistischen Influencer mir angesehen und einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet.
Man am besten reagieren, wenn die Frau einem Mann die Hand geben möchte. Mir ist das mal passiert im Büro. Ist Botox haram, wenn es nur dafür gemacht wird, um damit keine neuen Falten?
Kann man oder darf man an dem Tag vom Black Friday Dinge kaufen?
Lieber Bruder und liebe Schwester, bist du bereit, um jeden Preis diesen Weg zu beschreiten? Ganz gleich, ob deine Eltern dagegen sind, deine Familie dagegen sind, der Staat dagegen ist, die Gesellschaft dagegen ist, die Leute nicht mit dir zufrieden sind, bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten?
Ich fand das ganz interessant, weil er beginnt erstmal mit harmlosen Fragen, zum Beispiel, wie wir gehört haben, oder darf ich auf den Weihnachtsmarkt gehen, darf ich Schokolade essen, wo Alkohol drin ist, auf Deutsch, um eben junge Menschen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Und wenn man dann ein bisschen weiter scrollt, dann wandelt sich dann das Bild. Also dann wird Druck aufgebaut, Angst gemacht. Der Zorn Allahs wird dich bestrafen, wenn du nicht den Regeln des Islams entsprichst. Und der nächste Schritt ist dann die Abschottung von Ungläubigen. Und so findet diese Radikalisierung bei jungen Menschen im Netz statt. Mhm. TikTok ist wahnsinnig beliebt, auch in Österreich. 2 von 3 Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren benutzen täglich und 80% davon täglich.
Und da würden jetzt die Strafrechtsexpertinnen sagen, da ist eben das Ding, dass man erst warten muss, bis diese Grenze überschritten wird. Man kann ja nicht bestrafen, dass er sagt, Botox ist nicht haram, sondern da, man kann da absetzen, wo man das Gefühl hat, jetzt beginnt er mit Rekrutierung oder sogar mit Gewaltaufrufen. Und das Problematische ist, dass das Gesetzbuch da nicht immer das beste Mittel ist, um einzustreiten. Als Beispiel wird die identitäre Bewegung genannt, die jetzt von rechter Seite daherkommt, aber es ist ja genauso Extremismus, dass die oft mit ihren Meldungen genau wissen, wo sie gerade am Verbotsgesetz noch vorbeischrammen, sodass man sie nicht belangen kann. Und genauso wird es einem gehen mit dem Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Die wissen ganz genau, in dem Augenblick, wo sie zu Gewalt aufrufen, wird es schwierig. Nur jemanden dann schon einzusperren dafür, dass er überlegt, wie man schafft, einer Frau nicht die Hand zu geben. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ob das ein geeignetes Mittel ist oder etwas, was wir mit dem Strafrecht regeln wollen. Also nicht, dass das nicht rassend unsympathisch ist, aber das ist eben die Frage, muss man da mit dem Strafgesetzbuch draufhauen, macht das Sinn?
Und dieses Thema wird auch noch weiterhin bei uns behandelt, nämlich dann etwas später in unserem Duell. Da haben wir dann auch Leonard Wassig, ÖVP-Parteiobmann in Floridsdorf bei uns zu Gast und er wird dann diskutieren mit Sali Atya, einer Lehrerin, die auch Mitglied bei der SÖZ ist.
Inzwischen vielen Dank, Alina, und vielen Dank, Manu, für die letzte Einordnung der beiden Seiten in dieser Woche. Danke.
Sehr gerne.
Und wir haben uns noch ein Thema und noch einen Gast hier, meine Damen und Herren. Heute hat ja Max Lercher die SPÖ in der Steiermark übernommen und der polarisiert natürlich, gilt vielen als Parteirebell, der in die Hans-Peter Doskozil-Schiene hineinfällt. Und wie sieht Kajan Kreiner von der Bundes-SPÖ diesen Kollegen? Und wie laufen die Koalitionsverhandlungen in Wien? Der SPÖ-Verhandler ist gleich bei uns zu Gast. Zuvor noch ein Ausschnitt von Max Lercher aus der heutigen Pressekonferenz.
Ich werde ja gerne von den Medien als sogenannter Parteirebell bezeichnet. Ich habe selbst versucht zu reflektieren für mich, warum das immer so passiert. Da gibt es ja verschiedene Theorien. Ich glaube, es ist, weil ich die Dinge gerne beim Namen nenne. Und so möchte ich es auch jetzt in dieser neuen Funktion halten. Bedanke mich zuerst beim Vorstand, dass ich heute hier zum designierten Vorsitzenden mit 87% gewählt wurde. Ich sage das ganz offen, das ist für mich auch überraschend gekommen in dieser Höhe, weil ich doch weiß und so ehrlich möchte ich sein, dass ich innerhalb meiner Bewegung auch da oder dort nicht überall nur Freunde habe.
Ob Freund oder Feind, das finden wir gleich heraus. Aber ein Kollege jedenfalls von Max Lercher ist jetzt bei uns zu Gast. Und zwar Kajan Kreiner, SPÖ-Verhandler. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio sind.
Schönen Abend.
Schönen guten Abend. Natürlich sind Sie in den Verhandlungsteams und wir sprechen auch über die Koalition. Aber weil es gerade aktuell ist und Kajan und natürlich Max Lercher gewählt worden ist zum SPÖ-Chef in der Steiermark. Er sagt, er weiß nicht so recht, warum er ein Rebell ist in der Partei. Können Sie sich das erklären?
Ich bin kennengelernt als Bundesgeschäftsführer, das ist normalerweise Parteiestablishment, aber ich habe ihn einfach wirklich schätzen gelernt, nicht nur bei dem, was er als Bundesgeschäftsführer gemacht hat, sondern auch als Kollegen im Nationalrat.
Aber es fällt auf, dass in den Ländern ja doch eher jetzt Babler-Skeptiker das Sagen haben und Max Lercher, der natürlich den Wahlkampf von Hans-Peter Doskozil unterstützt hat um den Parteivorsitz, gilt ja wohl als solcher. Haben da in den Ländern schon langsam die Babler-Skeptiker die Oberhand?
Also ich selber habe in meiner Arbeit im Parlamentsclub, hat es ja Anhänger von der Rindi Wagner gegeben, von Andreas Babler und von Hans-Peter Doskozil. Das hat aber jetzt in meiner Arbeit mit den Kolleginnen oder Kollegen überhaupt keinen Einfluss gehabt. Ich habe den Max Lercher, der war ja auch bei uns im Club eine wichtige Funktion gehabt, nämlich weil er Regionalsprecher war. Und ich habe ihn einfach als Kollegen wirklich geschätzt und schätze ihn auch heute noch. Mhm. Und zwar ganz unabhängig davon, welchen Sozialdemokraten er als Parteivorsitzenden haben wollte. Und dieses Lagerdenken, das ist mir sowieso fremd.
Max Lercher hat dann heute das Folgende noch gesagt bei der Pressekonferenz. Auch da haben wir kurz gemeinsam rein.
Es muss einen Grund haben, warum die Freiheitliche Partei gewählt wird. Und diesen Grund darf man nicht beschönigen. Dem muss man sich stellen. Das ist mein Zugang zur Politik. Glaubwürdigkeit aufbauen. Nichts beschönigen. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Und ohne ideologische Scheuklappen Lösungen präsentieren.
Er sagt also, es gibt einen Grund, warum die FPÖ gewählt worden ist und so erfolgreich ist, vor allem bei den letzten Wahlen. Und man sollte diesen Grund auch nicht beschönigen. Was meint er denn damit? Welcher Grund wird denn da beschönigt?
Das müssen Sie ihn fragen. Ich weiß nur aus den Gesprächen, ich bin halt in Wien und bin in Wien aufgewachsen. Ich verstehe Wien, ich kenne Wien und habe natürlich deutlich weniger Ahnung von der Steiermark oder von der Obersteiermark als der Max Lercher. Und ich glaube, das, was uns beide auch unsere Beziehung ausgemacht hat und auch noch immer ausmacht, ist, dass wir wissen, dass der andere weiß, wovon er spricht. Und es gibt ja beide Realitäten. Es ist ja die Obersteiermark und das, was dort passiert, ist ja genauso wahr, wie das in Wien in einem Innenstadtbezirk passiert, den ich vertrete. Also ich vertrete ja in Wien Innenstadtbezirke. Das ist eine andere Welt als in der Obersteiermark. Beide sind richtig und die SPÖ wird nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl in der Obersteiermark gewinnt, als auch in Wien.
Aber der Hauptgrund dürfte ja sehr wohl der sein, dass dürfte die Migration, die Integration sein, warum die FPÖ gewählt worden ist, zumindest zeigen das ja auch die Umfragen. Also hat da vielleicht die SPÖ in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten hier einen zu laschen Kurs gefahren?
Also wir waren von den letzten 25 Jahren, glaube ich, 11 Jahre in der Regierung und 14 nicht.
Aber in Wien schon zum Beispiel.
Ja, aber in Wien wird ja nicht entschieden, wer nach Wien kommt. Die Bundesregierung entscheidet, wer nach Österreich kommen darf, und innerhalb von Österreich darf ja jeder sich frei bewegen. Wir haben ja keine Grenze zwischen Niederösterreich und Wien, wo dann der Wiener Bürgermeister entscheidet, wer nach Wien kommen darf oder nicht.
Aber wenn es dann mehr Geld gibt, ist das natürlich dann schon auch ein Grund.
Es gibt in Tirol gleich viel Geld wie in Wien. Also das ist ja nicht so, in Vorarlberg oder in manchen Teilen gibt es sogar mehr, weil dort der Wohnkostenzuschuss ja noch höher ist. Und ehrlich gesagt, die Frage, wie integrieren wir die Menschen, die in Österreich bleiben dürfen, und das entscheidet nicht die SPÖ und schon gar nicht die Stadt Wien, das ist ja eine Aufgabe, die vor der stehen alle. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber wir stellen uns der, und es gibt halt Parteien, die versuchen, aus Problemen Profit zu schlagen und nicht Probleme zu lösen. Ehrlich gesagt, die SPÖ versucht, Probleme zu lösen. Das sieht man jetzt gerade auf Bundesebene. Wir waren jetzt 7 Jahre lang nicht in der Regierung. Wir haben ein funktionierendes Budget übergeben. Wir haben eine gut funktionierende Wirtschaft übergeben. 7 Jahre später haben wir ein echtes Problem. Wir sind bei den letzten und schlechtesten in Europa, was Budget betrifft, was Wirtschaft, was Konjunktur betrifft. Wir haben den Schaden nicht verursacht, aber wir sind bereit, quasi als Handwerker jetzt den Schaden, den andere verursacht haben, zu reparieren.
Natürlich kommen wir auch genau zu den Punkten, wo es jetzt dann verhandelt wird, und man darf nicht vergessen, dass es auch eine epische Krise gegeben hat mit Corona, den Krieg in Europa, natürlich der Rekordinflation
aufgrund des... Ja, das stimmt schon, aber wieso ist Österreich als eines der schlechtesten Länder aus dieser Krise?
Wir kommen gleich zu den Lösungsansätzen.
Wir hatten noch eine Finanzkrise, da ist Österreich als die SPÖ in der Regierung war, als eines der besten Länder aus der Krise rausgekommen und nicht als eines der schlechtesten.
Um das Integrationsthema noch abzurunden, bevor wir da zum Budget kommen, da fordert die ÖVP ein Verbotsgesetz des politischen Islam. Da ist die ÖVP nicht ganz allein. Das fordert zum Beispiel auch SPÖ Niederösterreich Landeschef Sven Hergovich. Soll das Verbotsgesetz des politischen Islam in Österreich kommen?
Ich habe gehört, dass heute der ÖVP-Chef Nehammer gemeint hat, das wäre totes Recht und würde überhaupt nichts bringen. Ich bin selber, ehrlich gesagt, im Budget- und Finanzbereich jetzt die ganze Zeit involviert und auch gefordert, weil das halt mein Zuständigkeitsbereich ist und ich verhandle jeden Tag 10 Stunden, wie wir die Wirtschaft wieder flott kriegen und wie wir das Budget sanieren und wo wir auch genug Geld haben, um die Probleme, die es auch gibt im Gesundheitsbereich, zu reparieren, wie wir unser Bildungssystem besser machen, weil wir da ja sehen, dass das in den letzten 7 Jahren ja nicht besser wurde, sondern schlechter wurde, und mit dem bin ich jetzt beschäftigt. Ich will jetzt gar nicht da, ich habe eine Meinung, aber das ist jetzt nicht meine Expertise.
Bleiben wir gleich bei dem, was Sie machen, weil Sie sind eben in diesen 3 Verhandlungsgruppen vertreten, und zwar eben genau in denen, wo sich dann auch entscheiden wird, wie es weitergeht mit den Budgetzahlen. Die SPÖ, die fordert da Budget, Wahrheit und Klarheit. Haben Sie heute Klarheit, also sind die Zahlen, auf die man gewartet hat von Seiten der ÖVP auch jetzt angekommen, sind die da?
Naja, es ist ja so, dass man die Dimension in etwa, um das es geht, wissen wir ja. Also alle, die es wissen wollten, wissen das ja seit Monaten. Sie werden ja genug Archivmaterial von mir haben, von den letzten Monaten, wo ich darauf hinweise, dass was da im Wahlkampf versprochen wurde von vielen Parteien, dass man jetzt großartig Steuern senken will oder dergleichen, alles nach der Wahl nicht stattfinden wird, weil das Budget eben so kaputt ist. Das sage ich ja seit über einem Jahr, dass hier eine Budgetpolitik gemacht wird, die eigentlich unverantwortlich ist. Und das ist das letzte Jahr nicht besser, sondern schlechter geworden. Mhm. Und die endgültigen Zahlen haben wir noch immer nicht, nein, weil da hängt es noch vom Kassensturz ab. Das heißt, wie, sage ich einmal, die Zahlen des Finanzministeriums für die nächsten 5 Jahre sind und der sogenannte Referenzpfad der Europäischen Union. Aber die Dimension ist uns bekannt und ich habe den Eindruck, dass sie jetzt auch langsam sickert und langsam alle Beteiligten ein bisschen in der echten Realität aufwachen und so ein bisschen ein Rendezvous mit der Realität haben und draufkommen, dass viele Sachen, die sie vielleicht auch geglaubt haben, vor wenigen Wochen oder vor wenigen Monaten halt der Realität nicht standhalten.
Wenn Sie sagen, die Dimension ist bekannt, aber nicht genau die Zahlen, warum wartet dann die SPÖ und fordert dringend diese neuen Zahlen und hat sogar mit einer Pause der Verhandlungen gedroht und gesagt, wir warten, bis diese Zahlen endlich vorliegen, wenn Sie selber sagen, Es ändert sich ja kaum etwas am Sparkurs, ob jetzt 15 Milliarden minus sind oder 20 oder 25.
Doch, da ändert sich einiges.
Also warten Sie auf die
Zeit. Nein. Wir stehen jetzt auf einer Weggabelung und die Frage ist, welchen Sanierungspfad wir einschlagen als Republik. Und da gibt es 4 Wege grob, die unterschiedlich sind. Und da haben wir unsere Präferenzen. Und das soll jetzt in den nächsten Tagen geklärt werden. Und unser Eindruck ist, jetzt haben alle verstanden, man kann sich da nicht drüber schwindeln, sondern die Realität ist halt die Realität. Die, wie gesagt, wir haben die nicht verursacht, sondern wir sind quasi die Handwerker, die gerufen werden, wenn was kaputt geht. Und wir sind bereit, das zu reparieren, ja. Und wir werden uns jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen einigen, auf welchen Pfad wir einschlagen und welchen Weg wir gehen wollen in dieser Sanierung. Und das wird ein langer Weg werden. Und kein einfacher Weg, weil wir ja auch gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und dass ehrlich gesagt auch ein klares Signal gibt an die Menschen, die in Österreich leben, hey, das, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, vor allem in der Inflationskrise, dass wir die Preise, die Energiekosten in die Höhe rauschen lassen, dass wir die Mieten ungebremst steigen lassen, dass wir nicht eingreifen, wenn die Lebensmittelpreise massiv steigen, sondern dass wir daraus gelernt haben und das wird in den nächsten Jahren nicht passieren, weil wir haben daraus gelernt und wir werden die Energiepreise für die Haushalte und für die Industrie stabil halten, für die Wirtschaft. Das gilt ja für beide. Und wir werden auch die Mieten, egal ob sie jetzt, ob das um eine Privatwohnung ist oder ein Geschäftslokal oder ein Restaurant ist, wir werden dafür sorgen, dass das stabil ist. Wir brauchen stabile Bedingungen für die Menschen, die in Österreich leben und natürlich genauso für die Wirtschaft, für die Industrie und für die Betriebe. Und das wird auch eine der wesentlichen Fragen sein. Und die wird gerade diskutiert und geschaut, wie wir diese Rahmenbedingungen herstellen können.
Ist da schon was außer Streit davon? Weil sie in 3 Gruppen sitzen. Also sie sitzen bei Steuern und Finanzen.
Ja.
Punkt 1. Das zweite ist Punkt Entlastung. Sehr schwierig, wie Sie selbst skizzieren. Und das dritte ist eben Standort, Industriepolitik. Da gehört auch Bürokratieabbau hinein und der Kapitalmarkt auch noch dazu.
Ja, das sind viele Sachen.
Haben Sie da jeweils Rotlicht bei diesen 3 Gruppen?
Nein, wir sind uns einig über viele Fragen, sicher nicht über alle, aber man muss auch nicht am Beginn oder von Verhandlungen alle einer Meinung sein. Das, was, glaube ich, nur für alle Beteiligten wichtig ist, ist, dass wir uns einigen, welchen Pfad wir gehen und dass dann auch allen klar ist, was überhaupt die budgetären Spielräume sind und dass wir uns darauf einigen, in welcher Geschwindigkeit wir das Budget sanieren, aber gleichzeitig, und da sind wir zum Beispiel gar nicht so weit weg voneinander in der Zwischenzeit, wie wir die Konjunktur am Laufen bringen und vor allem, wie ich meine, diese stabilen Rahmenbedingungen herstellen und es wird auch natürlich jetzt in anderen Gruppen darüber diskutiert, wie reparieren wir unser Gesundheitssystem, dass wenn jemand krank ist und er kann sich keinen Wahlarzt leisten oder er hat keine Zusatzversicherung, dass er trotzdem einen Arzttermin bekommt, dann wenn er krank ist und nicht Wochen später und dass unser Bildungssystem, wo wir wissen, dass aufgrund der Integration wir hier vor großen Herausforderungen stehen, besser funktioniert. Und auch da wird es zusätzliche Mittel brauchen, weil wir werden nicht mit weniger Lehrern unseren Kindern etwas beibringen, sondern eher mit mehr.
Sprechen wir ganz kurz auch was Konkretes an, weil die Wirtschaft, die fordert ja auch die Senkung der Lohnnebenkosten für Firmen. Und wie viel können da die Lohnnebenkosten runter?
Die ehrlich gesagt, führe ich jetzt nicht Verhandlungen, das ist Thema in den Verhandlungen. Was wir da machen können, da gibt es ganz viele Fragen. Die wesentliche Frage ist immer die Gegenfinanzierung. Das ist so ein Wort, das ist...
Und gibt es da einen Plan, wie man diese Milliarden...
Es gibt hier noch, also wir sind hier in Gesprächen und ich mag ehrlich gesagt auch nicht übers Fernsehen hier irgendwie erstens einmal erzählen, was da genau die Positionen sind. Und es ist jedenfalls nicht so, dass wir da fertig sind mit der Frage. Aber das, was ich schon sagen kann, ist, alle sind sich klar, dass wir in der Wirtschaft 2 große Probleme haben im Moment, die wirklich großen. Das eine sind die sogenannten Lohnstückkosten und das andere sind die Energiekosten. Und dass wir für beides Lösungen brauchen. Das sind sich alle einig. Und wir diskutieren darüber, wie wir die Probleme lösen, in welcher Geschwindigkeit wir welchen Teil lösen können, mit welchen Maßnahmen.
Noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Die Grundsteuer, das ist ein Thema, das jetzt aufgekommen ist. Wir wissen, die SPÖ fordert Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Das wird mit ÖVP und NEOS sehr schwer durchzusetzen sein. Aber Kanzler Karl Nehammer hat Bewegung bei der Grundsteuer angekündigt. Wäre das ein Ausweg aus diesem Patt?
Ich würde das einmal so sagen, das ist ein ÖVP-Vorschlag. Es ist klar, die Grundsteuer ist nicht eine Steuer, die die Reichsten in Österreich bezahlen, sondern es ist eine Massensteuer, die zahlt jeder Häuselbauer, also jeder Mieter.
Das ist eine Frage der Einstufung.
Es zahlt jeder Häuselbauer, jeder Mieter an und für sich die Grundsteuer. Das ist jetzt nicht unser Vorschlag. Ich freue mich aber über jeden Vorschlag, der einen Beitrag zur Reparatur des Budgets liefert und nicht das Problem schlimmer macht. Das ist ja schon einmal gut, dass wir hier in der Realität sind und alle Parteien klar ist, dass wir jetzt nicht darüber reden, wie wir Ausgaben erhöhen und Steuern senken, sondern dass wir ein- und ausgabenseitige Maßnahmen brauchen werden. Die sagen alle Wirtschaftsforscher schon lange, wir sagen das auch schon lange. Ich habe den Eindruck, dass jetzt auch alle ankommen in dieser Realität, ist nicht unser Vorschlag, aber der liegt am Tisch und den werden wir diskutieren einfach, genauso wie es auch andere Vorschläge von uns gibt, die genauso am Tisch liegen und diskutiert werden.
Auch noch eine abschließende Frage an Sie, wie geht es Ihnen eigentlich beim Verhandeln, wie würden Sie die Stimmung beschreiben, sind die Kräfte noch vorhanden für viele weitere lange Verhandlungsrunden, wie kann man sich das vorstellen?
Ja.
Man weiß ja, dass es schwierig ist.
Naja, aber die Probleme, vor denen Österreich steht, die sind ja die schwierigen.
Aber ist die Stimmung?
Und die, ja, die ist nicht jeden Tag gleich und nicht in jeder Gruppe gleich. Aber im Prinzip habe ich schon den Eindruck, dass alle den Ernst der Lage erkannt haben und alle auch wissen, dass wir liefern müssen und dass es jetzt nicht um irgendwelche Parteipositionen gehen kann, sondern dass man das große Ganze sehen muss und nicht nur immer das eigene Kleine.
Schauen wir da alle drüber springen.
Vielen Dank, Herr Kleiner. Ohne den wird es nicht gehen.
Danke vielmals.
Dankeschön. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, alle Jahre wieder, meine Damen und Herren, wird der Nicolo zu diesem Datum diskutiert. Und jetzt will die ÖVP Niederösterreich das Nicolo-Fest verpflichtend im Kindergartenbildungsplan verankern.
Ja, und unsere Frage des Tages an Sie alle, die bezieht sich eben auf die Kindergärten und lautet heute auch, soll denn Nicolo verpflichtend in allen Kindergärten bzw. Schulen kommen?
Zack, und das ist das Ergebnis. 82% sagen ja, das gehört nämlich zur Leitkultur. 14% im Voting sagen nein, das ist ein Privatvergnügen und soll so bleiben. Und 4% sagen, solange ich der Campus in Ruhe lässt, ist mir das alles egal. Und wir haben jetzt natürlich unser Duell des Tages zu diesem Thema.
Und im Studio gleich bei uns sind hier Sali Atya, Mittelschullehrerin einer sogenannten Brennpunktschule im Wiener 10. Gemeindebezirk und der Chef der Floridsdorfer ÖVP, Leonhard Assig.
Bis gleich. Wieder zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Und es ist eine Debatte, die jedes Jahr um diese Zeit aufs Neue aufflammt. Die Debatte um das Nikolausfest an Kindergärten und auch an Schulen. Doch heuer gibt es dazu eine neue Forderung der ÖVP. Und die wollen wir gemeinsam diskutieren. Ich begrüße im Studio Sali Atya. Herzlich willkommen, schönen guten Abend.
Dankeschön für die Einladung.
Sie sind Mittelschullehrerin in Wien Favoriten und bei der Kleinpartei Sötz, türkisch auch das Versprechen genannt.
Genau.
Und Leonhard Wassig ist bei uns, ÖVP-Chef im Wiener Bezirk Floridsdorf.
Grüß Gott, danke.
Also einmal ein Bezirk im Süden, einmal ein Bezirk im Norden, für die nicht aus Wien sind. Große Flächenbezirke, ist alle beide.
Und jetzt beginnen wir in Niederösterreich, denn die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die hat sich vor kurzem zu Wort gemeldet und hat eben gemeint, man müsse das Nikolo-Fest und nicht nur das, aber zumindest auch das auf jeden Fall verankern, und zwar im Bildungsplan bei den Kindergärten. Wir haben hier das genaue Zitat für Sie vorbereitet, was Johanna Mikl-Leitner sich da vorstellt und wünscht.
Gerade der Kindergarten ist ein wunderbarer Ort, wo die Kinder lernen, wie gehen wir miteinander um, wie leben wir Gemeinschaft, und deshalb ist der Ort Kindergarten wichtig, um Tradition und Brauchtum zu vermitteln.
Was spricht denn da jetzt für Sie dagegen, dass man so etwas im Bildungsplan der Kindergärten verankert?
Dagegen spricht mal gar nichts. Es ist so, um bei den Tatsachen zu bleiben, im Bildungsrahmen, der für ganz Österreich gilt, ist das bereits ein fester Bestandteil. Und im Bildungsplan, der über Wien quasi besteht, ist das genauso ein fester Bestandteil, die Werte und Bräuche und Traditionen mit den anderen Kindern und die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Das ist ein fester Bestandteil, den man nicht aus dem Bildungsplan bzw. aus dem Bildungsrahmen entfernen kann. Das heißt, es wäre schon mal fälschlich zu sagen, warum sind wir dagegen? Es ist bereits ein Teil und es ist Alltag. Und deswegen war für mich so wieder, oh, wir diskutieren wieder über das Thema, eine Scheindebatte, die wieder nichts irgendwie zum Punkt bringen kann, denn wir haben wirklich tatsächliche Hindernisse und Probleme, die wirklich auch angegangen werden sollten in der Schule beziehungsweise im elementarpädagogischen Bereich. Also meiner Meinung nach ist die Debatte leider wieder mal eine Scheindebatte, die zu nichts führen wird und zu nichts führen kann.
Sehen Sie das auch so, Herr Wassig, dass das eine Scheindebatte ist, die hier von Ihren Parteikollegen in Niederösterreich vom Zaun gebrochen worden ist?
Ich bin davon überzeugt, dass es für eine gelungene Integration zwei Dinge braucht. Das eine ist die Sprache, ja, die den Anschluss zur Gesellschaft schafft.
Natürlich.
Und ich bin davon überzeugt, dass das zweite kulturelle Bräuche sind, die nämlich den Bezug zur Gesellschaft schaffen. Das eine oder den anderen ist keine nachhaltige Integration. Und mit dieser Forderung möchte man einfach noch einmal stärker betonen, wie wichtig das ist, auch den Bezug von Personen, die in das Land einerseits zugewandert sind, aber auch, und das erkennt man ja auch heutzutage immer mehr, von Personen, die sogar in dem Land geboren sind, zur hiesigen Gesellschaft zu stärken. Ich glaube, das ist eine wichtige Maßnahme und dementsprechend unterstütze ich das.
Herr Wassig, ich bekomme nur von der Regie gerade den Hinweis darauf, dass es ein bisschen laut ist, wenn Sie neben dem Mikrofon auf den Tisch klopfen. Ich weiß, die Argumente müssen manchmal verstärkt werden und das ist auch wichtig. Ja, es ist schwierig, weil die Tischplatte...
Sie sind nicht der Erste, keine Sorge.
Ja, gibt es aber nicht weitaus größere Herausforderungen in unserem Bildungssystem als eben diese Verankerung des Nikolaus, der eben, ich möchte es nochmal betonen, von der ÖVP Niederösterreich jetzt tatsächlich nochmal zum Thema gemacht worden ist. Lehrermangel, Kinder, die, das haben Sie schon gesagt, nicht gut Deutsch sprechen, im Unterricht nicht folgen, auch veraltete Lehrmittel in den Schulen, überlastetes Personal. Das ist doch wirklich nur Showpolitik, dass man das genau zu diesem Zeitpunkt aufwirft, oder nicht?
Es ist tatsächlich so, dass wir auch gerade in Wien, und ich bin aus Wien und dementsprechend kann ich auch aus Wien erzählen und auch aus Wien-Floridsdorf vor allem, wir haben ja absolut viele Herausforderungen, vor allem in den Schulbereichen. Und wenn man gerade feststellt, dass gerade Schülerinnen und Schüler in der Volksschule davon 45% dem Unterricht nicht folgen können, weil sie der deutschen Sprache nicht fähig sind und davon sogar 2/3 in Wien geboren sind. Und wenn man dann auch noch weitergeht und feststellt, dass davon auch noch einige quasi nicht nur hier geboren sind, nicht nur dem Unterricht folgen können, sogar 2 Jahre davon im Kindergarten waren, dann sind das wichtige Punkte, da haben Sie recht, die muss man ansprechen. Und auch dafür haben wir auch klare Forderungen als ÖVP Wien gestellt. Vorgestern hat auch unser Landesobmann und Stadtrat Karl Mara gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Harald Zierfuß auch klare Forderungen gestellt, 7 an der Zahl, um genau Lösungen zu definieren, um dieses Problem zu lösen.
Kennen Sie dieses Problem auch, eben Schüler, Schülerinnen, die nicht dem Unterricht folgen können, weil sie eben nicht gut genug Deutsch sprechen? Und was wären da Ihre vielleicht auch Möglichkeiten, Lösungsvorschläge als Pädagogin? Warum ist das überhaupt so, dass wenn jemand hier geboren ist, nicht Deutsch spricht?
Absolut. Ich kenne das natürlich absolut auch von meiner Erfahrung als Pädagogin oder als Lehrperson, als Lehrkraft. Aber bevor ich darauf eingehe, ganz kurz. Ich möchte nur ein Bild mit Ihnen teilen, das ich gestern gesehen habe. Ich bin gestern, mein einziger Tag, wo ich früher aufhöre, um 11 Uhr, bin ich am Favoritener Räumannplatz spaziert, beim Marktgelände vorbei. Und da war eine Kindergartengruppe mit anscheinend einer Pädagogin und einer Assistentin. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe sie nicht angesprochen. Aber was hat dieser Kindergarten organisiert? Der Nicolo war am Marktgelände und ist dann rausgekommen, hat die Kindergartengruppe dort überrascht. Dann hat die Pädagogin den Kindern erklärt, wer das ist, was er da macht und hat den Kindern dementsprechend auch die Süßigkeiten oder Kleinigkeiten mit Kleinigkeiten beschenkt eben. Mir geht es nur darum, dass wenn wir eine Forderung in der Politik besprechen, dass das auch wirklich Teil der Realität ist. I'm sorry. Dass es auch wirklich Teil der Realität sein soll. Die Realität im 10. Bezirk ist so, dass das natürlich gang und gäbe ist, dass das ein fester Bestandteil ist in den Schulen und in den Kindergärten, eben Nikolaus und all die anderen Feiertage auch zu feiern.
Sie lachen gerade, ich höre Sie schmunzeln. Warum?
Also ich finde das interessant, die Aussage, welche Realitäten Sie erleben, dass das normal ist im 10. Bezirk, dass man Nikolo hat und dass das dort auf der Straße auch so ist, das ist ja grundsätzlich gut. Ich glaube, das geht einen Schritt weiter. Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist doch eigentlich, wohin und wofür braucht man Brauchtümer. Und ich glaube, das ist das eine, wenn man mal einen Nicolo im 10. Bezirk sieht. Das ist das eine. Das andere ist, welchen Bezug die Kinder dazu haben.
Ja.
Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Und ich glaube, Sie haben es auch vorher gezeigt mit den ganzen Themen rund um den politischen Islam, was das hier gerade an Maßnahmen gibt, um Personen vielleicht in eine sehr radikale Richtung zu lenken. Ich glaube, dass man gerade da entgegenwirken kann, wenn man viel mehr den Bezug zur Gesellschaft stärkt, das heißt, indem man de facto auch sagt, gut, wofür braucht
es dieser Brauchtümer? Das heißt, Sie glauben, dass man durch Zwangsverpflichtungen...
Ganz kurz bitte. Und das ist ganz wichtig, dass man hier sicherstellt, nicht nur einmal vielleicht den Niccolo irgendwo zu haben, sondern es ist ja wichtig, das Verständnis dafür zu schaffen, wofür das Ganze steht. Bräuchtümer haben nämlich einen Mehrwert.
Natürlich.
Es geht nicht nur darum, dass man jetzt den Niccolo feiert, das geht auch nicht nur darum, weil es jetzt gerade ein aktuelles Beispiel ist, den Martin-Umzug zu machen, sondern wofür steht das Ganze? Es geht um Wertevermittlung, ja. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel der heilige Martin nicht. Worum ging es da? Es war ein römischer Soldat, der an einer kalten Nacht einem frierenden Bettler seinen eigenen Mantel geteilt hat. Wichtig in dem Fall, ja. Seinen eigenen Mantel. Und da geht es im Wesentlichen um die Werte Nächstenliebe. Und jetzt ist die Frage, dafür muss man den Bezug erschaffen. Das sind die Werte und deswegen verstehe ich nicht, wie man da dagegen sein kann.
Niemand hat gesagt, dass ich dagegen bin. Das ist mal erstens. Zweitens, diese Forderung verstehe ich absolut, aber die dann durch einen Zwang und durch eine Verpflichtung und durch eine Strafe festzulegen, das sind dann die Werte, die wir vermitteln wollen. Das sind dann die Werte, die wir diesen Menschen oder diesen Menschen mit einer anderen Kultur oder mit gerade in unser Land gekommen sind. Das sind dann die Werte, die wir wirklich ihnen mitgeben wollen. Ich glaube nicht, dass wir durch Zwang, durch eine Verpflichtung oder durch eine Geldstrafe da irgendwie durch Verständnis oder durch dadurch ein Verständnis oder eine interkulturelle Bildung schaffen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was es braucht, sind die es in Wien bereits gibt, aber leider noch nicht zu flächendeckend, die multiprofessionellen Teams, die Lehrer entlasten, die Pädagogen entlasten, die auch wirklich den Lehrerinnen Zeit geben, um diese Werte und um diese Bräuche und um diese Vermittlung auch wirklich Zeit dafür zu haben und Zeit dafür da rein zu investieren zu können, brauchen wir diese multiprofessionellen Teams und brauchen noch mehr solche engagierten Menschen, die in den Schulen gehen und den Kindern zeigen, wir sind eine pluralistische Gesellschaft und wir leben diese Kultur auch so.
Also multiculturelle Teams, aber keine Strafen.
Wir haben in dem Fall sogar zur Abwechslung was gemeinsam. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man das Lehrpersonal entlastet, Pädagoginnen und Pädagogen. Das ist auch ganz klar eines der Forderungen aus den 7 Punkten der ÖVP Wien. Ich glaube, aber dass das jetzt gerade hier die Scheindebatte ist. Man möchte von etwas wegführen, was tatsächlich der Realität entspricht. Nämlich, wenn man sich die Schulen und in beispielsweise Floridsdorf, und Sie sind Ihren Favoriten, ich glaube, dass es nicht ganz so viel anders dort ist, vielleicht sogar ein bisschen schlimmer in Wahrheit, muss man sich anschauen, was in den Schulen los ist. Und vor allem, was dann teilweise an islamischen Feiertagen los ist. Nicht? Also beispielsweise an Feiertagen, wenn man sagt Ramadan, ja, wenn dann zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler hier beispielsweise müde in der Schule sind, weil sie nichts gegessen haben, weil sie nichts trinken dürfen. Das ist das eine. Oder dann beispielsweise vielleicht Schüler sogar am Zuckerfest nicht einmal zur Schule gehen dürfen oder die Schulen leer sind. Da höre ich dann keinen Aufschrei, nicht bezüglich solchen Themen. Also das ist schon einmal ganz wichtig. Und ich glaube, mit dieser Maßnahme, das vielleicht noch das dazu zu sagen, geht es nicht nur darum, den Bezug zur Kultur zu stärken, sondern es geht darum, dass der Integrationsprozess, der nicht in der Schule beginnt, ja, sondern der schon bereits zu Hause beginnt, zu stärken. Und das passiert leider anscheinend und sichtlich zu wenig, wenn man sich anschaut, wie sich quasi die Gesellschaft in der Hinsicht entwickelt.
Zu den Strafen haben Sie jetzt nichts gesagt, Herr Wassig. Das war eben der Kritikpunkt von der Fatia. Die sagt eben, um das nochmal zusammenzufassen, mit der Strafe erreicht man das Ziel nicht.
Ja, man muss schon hier bei der Realität wieder bleiben. Ich mag den Begriff. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr viel perspektivische Arbeit braucht, um Jugendliche vor allem abzuholen dort, wo sie stehen und dann eine Richtung zu geben. Eine Perspektive kann unter anderem auch der Bezug zu einem Brauchtum sein, weil es hier wieder um Wertevermittlung geht. Das ist das eine. Aber die Realität zeigt, dass man mit rein perspektivischer Arbeit auch nicht weiterkommt. Es braucht hier auch klare Sanktionen und meiner Meinung nach gerade vor allem gegenüber Eltern, die ihren Pflichten in dem Fall nicht nachkommen. Und was meine ich damit? Die Arbeit der Integration darf nicht auf die Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagogen übertragen werden, sondern das muss auch zu Hause beginnen.
Das heißt eigentlich auch, nur das kurz zusammenzufassen, da geht es eben nicht um die Bestrafung von Pädagoginnen und Pädagogen, sondern eigentlich um
die Eltern.
Sagen wir nicht Bestrafung, sondern Konsequenzen, die gespürt werden für Eltern.
Aber
das finden Sie auch nicht akzeptabel?
Wie oft gab es Fälle in den Schulen, wo es einfach Missverständnisse waren zwischen KollegInnen, also Lehrpersonal und Eltern, und durch Gespräche und durch die Investition von Zeit es gelöst wurde. Mhm. Wie oft war das der Fall? Sehr oft. In 99% der Fällen ist es so, dass die Probleme in der Schule bzw. die Hindernisse, die auftauchen in der Schule mit den Kindern, mit den Eltern gemeinsam durch die Investition von Zeit geregelt werden können. Aber wir haben durch den Personalmangel, haben wir diese Zeit leider nicht.
Ich möchte aber ganz gerne jetzt auch das Thema Integration speziell ansprechen, weil es eben auch da immer wieder Berichte gibt aus Schulen. Wir haben hier auch zum Beispiel Christian Klar da gehabt, bei uns im Studio, einen Direktor einer Schule mit einem sehr hohen Anteil an Migrationshintergrund, sehr viele Kinder, die die Kultur bzw. der Religion, dem Islam angehören. Und er hat vieles erzählt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Kolleginnen teilweise nicht so behandelt werden wie Kollegen beim Lehrpersonal, weil sie nicht so ernst genommen werden, nicht so respektiert werden. Das Judentum möchten manche Kinder nicht in den Mund nehmen oder nicht als Weltreligion bezeichnen, denn das würde den Mund sonst schmutzig machen. Er hat auch erzählt, dass Mädchen in der Schule beschimpft werden, weil sie zum Beispiel kein Kopftuch tragen würden. Und ein anderer Kollege wurde da auch bedroht, umgebracht zu werden, plus auch diverse Probleme bezüglich Zwangsehen, die es da in den Schulen gibt. Gibt es diese Probleme bei Ihnen auch? Kennen Sie all das? Und finden Sie nicht auch, dass es, wenn es so etwas gibt, dass da sehr wohl auch gesprochen werden muss mit den Jugendlichen? Wie erreicht man die denn dann überhaupt noch?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, diese Probleme gibt es nicht. Diese Probleme gibt es natürlich, aber nicht in dem Ausmaß, in dem die Medien und in dem manche populistische Parteien das aufgreifen. Das ist mal definitiv nicht in diesem Ausmaß. Vielleicht in einigen Gegenden mehr als in anderen Gegenden, natürlich. Aber wir müssen da festhalten, dass die meisten Probleme wirklich durch das konsequente Sprechen mit diesen Kindern gelöst werden können. Man muss diese Kinder abholen, wie der Herr Wasik schon gesagt hat. Man muss diese Kinder und Jugendlichen abholen. Und das schaffen wir nur, wenn geeignete Ressourcen vorhanden sind. Wenn die Lehrperson nicht 100 andere administrative Dinge zu erledigen hat und sich wirklich den Fokus auf die SchülerInnen legen kann und wirklich auch Gespräche führen kann und wirklich auch die Eltern 1, 2, 3, 4 Mal abholen kann.
Aber wie kann es so weit kommen? Das ist ein Wahnsinn, wenn eine Schülerin, die kein Kopftuch trägt, in der Schule quasi
beschuldigt
wird, gesagt wird,
natürlich, das geht nicht, dass natürlich ist das ein Wahnsinn und das ist gegen jede Kultur und gegen jede Religion. Da spricht sich, natürlich ist das so. Aber diese Kinder brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der ihnen die Zeit gibt, der mit ihnen spricht, der das ausdiskutiert mit ihnen. Und am besten ist das jemand, der keine Vorurteile hat. Weil wenn das jemand ist, der von vornherein schon mit seinem Rucksack kommt, mit allen Vorurteilen, ja, ihr seid ja alle gleich, ich hau euch alle gleich in einen Topf. Natürlich werden diese Kinder das dann nicht annehmen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung in der Schule.
Ich kann auch nur sagen, es ist absolut richtig und wichtig, das Personal natürlich zu entlasten, damit das eben ihrer Tätigkeit nämlich auch tatsächlich dem Lehren nachkommt und auch Kinder unterstützen kann. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Eltern hier auf jeden Fall zum Einsatz kommen sollten. Ich glaube, vielleicht ein klassisches Beispiel. Ich habe Deutsch gelernt, weil meine Eltern, konnten uns damals keine Kurse oder irgendwelche Bücher leisten, meine Eltern haben also daher aus einer karitativen Institution Donald Duck Bücher geholt und so haben wir Deutsch gelernt. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass es zu Hause die Regel gab, wir sprechen mit den Eltern Muttersprache, also Dari, und das Zweite war mit den Geschwistern Deutsch. Was will ich damit sagen? Die Eltern haben sich darum gekümmert. Und ich bin davon überzeugt, wo ein Wille, da auch ein Weg. Dementsprechend, das ist das eine, zu sagen, ja, wir brauchen mehr Ressourcen für Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen. Das ist ganz klar, das ist auch, geht auch ganz klar aus unserer Forderung. Trotzdem müssen die Eltern hier mehr zum Einsatz kommen. Und lassen Sie mich noch eines abschließend sagen. Sie haben vorhin gesagt, es braucht die richtige Sprache, es braucht Personen, die mit den Kindern sprechen. Ich bin davon überzeugt, dass gerade das Gespräch mit den Eltern hier schon vorweg sehr viel nehmen kann, bevor es so weit kommt. Dementsprechend ist es sehr wichtig, auch die Eltern hier an die Mangel zu nehmen.
Es ist ein Miteinander. Eltern und Lehrpersonen und SchülerInnen, es ist ein Miteinander. Und das muss uns bewusst werden. Wir können nicht alle wieder in einen Topf werfen und wieder so tun, als ob das deren Sache ist. Nein, es ist die Aufgabe der Eltern, die Kinder zu erziehen. Es ist die Aufgabe der Schule, die Kinder zu belehren. Und gemeinsam schaffen wir es, gesunde Kinder in die Gesellschaft reinzubringen.
Zum Abschluss würde ich Sie beide noch fragen zu einem Thema, das politisch jetzt verhandelt wird in den Koalitionsverhandlungen. Auch eine ÖVP-Forderung, das möchte ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam durchsetzen. Ist das in Ihren Augen tatsächlich eine große Bedrohung, insofern als der politische Islam österreichische Gesetze und die Demokratie auch in Frage stellt, Frauenrechte in Frage stellen, spaltet dieser politische Islam und die Integrationsbemühungen?
Ehrlich gesagt bin ich heute hier, über die Schule zu diskutieren. Aber natürlich können wir mal darüber sprechen. Und zwar, was für mich ganz wichtig ist, ist festzuhalten, was ist denn der politische Islam? Wer hat denn das Recht, überhaupt das zu definieren? Was ist jetzt? Bin ich jetzt als Muslima, sichtbare Muslima mit Kopftuch, die hier sitzt und über politische Themen spricht?
Klare Definition.
Bin ich da jetzt in diesem politischen Islam inbegriffen? Was ist hier jetzt der politische Islam? Das ist mal für mich so ganz wichtig festzuhalten. Und wer darf das überhaupt bestimmen?
Das wird wahrscheinlich eher die ÖVP dann definieren. Was
also ich möchte eines festhalten. Es geht hier nicht darum, alle Muslime in eine über den Kamm zu scheren. Im Gegenteil. Es geht genau darum, jene herauszufiltern, die das Bestreben haben. Ich sage mal, autoritäre, totalitäre, radikale Tendenzen in unsere Gesellschaft zu tragen. Das ist das Ziel und das möchte man damit verhindern. Und wenn Sie diese Tendenzen nicht haben, dann haben Sie damit auch überhaupt kein Problem, oder?
Und wer bestimmt, ich habe damit kein Problem, aber ja. Wer bestimmt denn das? Für mich ist das Problem, dass man die Muslime generell unter Generalverdacht stellt. Und das möchte ich vermeiden mit einem vermeintlichen Islamgesetz, mit einem politischen Islamgesetzverbot. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich möchte nicht, dass Musliminnen sich in Österreich nicht wohlfühlen, beziehungsweise unter einem Generalverdacht stehen und jeder Schritt und jedes Wort einfach gegen sie verwendet werden kann und sie sich auch so fühlen, als würde man sie beobachten. Das möchte ich auf keinen Fall.
Ich kann bestätigen, ich glaube, das möchte keine Muslimin und Muslime und genau jene Muslime, die Sie ansprechen. Ich habe gerade unlängst mit meinem, war beim Friseur, wir haben geplaudert, der übrigens auch türkische Wurzeln hat und auch Moslem ist und genau so solche Maßnahmen befürwortet, weil er genau sagt, er fühlt sich als Österreicher mit Migrationshintergrund. Und er sagt, er möchte solche Tendenzen nicht in Österreich haben. Er ist nach Österreich gekommen, weil er so ein tolles, ein schönes Land ist, mit schönen Bräuchtümern. Er lebt und pflegt das und er möchte verhindern, dass genau jene Personen in Österreich über TikTok oder sonstiges ihre Tendenzen verbreiten.
Ja, über TikTok ein super Stichwort. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Baustellen, wo wir wirklich auch konsequent etwas gegen die Radikalisierung machen können. Ob ein Verbotsgesetz bzw. so ein Gesetz dann wirklich auch dazu genützt werden kann, das zielführend zu sein, glaube ich eher weniger, beziehungsweise müsste man sich wirklich genauer anschauen.
Also halt mir fest, keine Gesetze dagegen, keine Strafen gegen irgendetwas, was ist denn Ihre Lösung?
Meine Lösung ist, wirklich konkret zu arbeiten. Das heißt, ich gehe in den Schulen, ich brauche multiprofessionelle Teams, die die Lehrpersonen unterstützen, ich brauche in den Kindergärten, beziehungsweise
mehr Geld
in den
Bildungssystem.
Mehr Geld ins Bildungssystem. Ich brauche mehr Geld in die kulturelle Bildung von Kindern, nämlich diese, die aus dem sozioökonomischen schwächeren Part kommen, die auch wirklich Kultur mal anders erleben können. Wissen Sie, was das? Die Kinder sind arm. Arm wie sind sie arm? Sie gehen nicht ins Theater, sie können sich keinen Kinobesuch leisten, sie können nicht Eislaufen gehen, sie erleben
aber
dieses Ganze
was
nicht.
Was zum Beispiel ist, es gibt ja auch immer wieder Berichte dazu, dass dann beispielsweise auch es Probleme gibt beim Schwimmunterricht oder beim Turnunterricht, wo dann eben zum Beispiel einige muslimische Kinder auch nicht mitmachen können oder wollen beim Schwimmunterricht, weil zum Beispiel die Eltern das daheim nicht möchten. Ja. Wie geht man dann mit so einer Situation um zum Beispiel? Wie versuchen Sie, diese Situation dann aufzulösen und diese Kinder mitzunehmen?
Beispiel aus der Praxis. Wir haben Schwimmunterricht verpflichtend für alle Klassen für uns an der Mittelschule. Was bedeutet das? Das bedeutet, falls es so ein Problem aufgetaucht ist, was bis jetzt noch nicht der Fall war, hat man sich hingesetzt mit dem Lehrpersonal, mit den Eltern und mit der Schülerin oder mit dem Schüler, der nicht gehen wollte oder die nicht gehen wollte, und hat besprochen, warum das so ist. In den meisten Fällen waren nicht die Eltern, die gesagt haben, du darfst nicht zu den Schwimmunterricht besuchen, oder war nicht das Kind, das gesagt hat, ich fühle mich da nicht so wohl, weil meine Religion sagt das oder das. Nein, in den meisten Fällen war, ich habe Angst, gemobbt zu werden vor meinen von meinen Schulkameraden.
Aber sie mussten oder trotzdem schwimmen gehen.
Bitte?
Aber sie mussten dann trotzdem oder
wir haben schwimmen durch gehen. Gespräche und durch Aufarbeitung und durch Aufklärung hat man dann diese Kinder auch erreicht. Aber das Problem ist einfach, dass man von vornherein mit diesen Vorurteilen reingeht in die Diskussion beziehungsweise in die Elterngespräche. Und das darf nicht sein.
Ich finde das sehr einfach, immer die Vorurteilskarte oder die Rassismuskeule zu schwingen. Damit kann man jedes Problem sauber zur Seite schieben. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut.
Herr Wasik, die letzte...
Darf ich vielleicht ganz kurz das dazu sagen?
Die letzten Statistiken zeigen eindeutig, dass wir ein Rassismusproblem haben.
Dazu zu sagen... Schauen Sie, ich glaube, ich bitte um Achtung. Ja? Mit dem, was Sie tun, tun Sie nämlich tatsächlichen Rassismus sehr, sehr verwischen. Es ist die eine Sache, einzufordern und klar zu... Also anders, es ist die eine Sache, ja, wenn man in einen Supermarkt geht und nicht bedient wird, wenn man vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Das kenne ich tatsächlich. Das ist Rassismus. Es ist eine andere Sache, klar auszusprechen, was man zu erwarten hat von Personen, die ein Land zuwandern. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Und das ist ganz wichtig, das hier herauszuarbeiten. Weil genau durch diese polemischen Diskussionen, die wir hier führen, werden tatsächliche Fälle nach hinten gekehrt. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, weil Sie von perspektivischer Arbeit sprechen. Ich bin auch Integrationsbotschafter aus einer Maßnahme aus dem ÖIF. Ich bin viel auch in Schulen unterwegs, dort, wo es möglich ist. Und wir sprechen auch mit Jugendlichen, wir sprechen auch mit Kindern. Und all das, diese Probleme, die hier beschrieben werden, sind tatsächliche Realität.
Nämlich der Bezug
einerseits, dass das Lehrpersonal auf der einen Seite sich schwer tut, die Brücke aufzubauen zu den Kindern, und umgekehrt, und das ist aber auch wichtig, die Brücke von den Kindern umgekehrt zu den Lehrern aufzubauen. Und hier ist die Vermittlung sehr wichtig, da bin ich bei Ihnen, die Sprache zu sprechen mit den Kindern und zu vermitteln. Aber es braucht definitiv Maßnahmen, wenn die Eltern den Anforderungen nicht nachkommen.
Wir haben die Punkte, soweit es gegangen ist, besprochen. Vielen Dank für den sehr guten Austausch. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte zu diesem Thema sein. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke vielmals an Sie beide. Ja, wir hätten da jetzt auf jeden Fall noch 2 Stunden diskutieren können. Wir hätten noch genügend Fragen übrig gehabt, aber wir sind am Ende unserer Zeit und dementsprechend danke vielmals fürs Einschalten.
Deswegen gibt es jetzt Wild umstritten bei Werner Seeker. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Dankeschön.